wir haben für uns auch festgestellt, wie erheblich wir an dem regulatorischen Rahmen hängen. Also wenn der Gesetzgeber sagt, die Insolvenzantragspflichten sind jetzt mal ausgesetzt, ob das richtig oder falsch ist, ob das auch richtig angewandt worden ist von den Unternehmern oder nicht, ist nochmal eine zweite Frage. Aber dass das einen erheblichen Einfluss hat auf unser Gesamtgeschäft und die Gesamtsituation, ist ja unbestritten.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Nordentech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Herzlich willkommen, Herr Dr. Weniger.
Schönen guten Tag.
Normalerweise haben wir bei Remote-Interviews technisch die Nase ein bisschen vorne. Sie sind heute mit dem Rode-Mikrofon, dem Rolls-Royce, hier angetreten. Ich glaube, Ihre Frau ist Journalistin, oder?
Ja, genau. Ja, wir haben jetzt eine recht professionelle Ausstattung hier zu Hause. Da profitiere ich jetzt gerade von, so ist das.
Absolut. Ja, wir ja auch, ehrlich gesagt, von da ist das super. Remote-Interview ist ein ganz gutes Stichwort. Ich sitze in Düsseldorf, Sie in Berlin, wobei vom Ursprung her wären Sie eigentlich gar nicht weit von mir entfernt. Sie sind, glaube ich, gebürtig aus Mettmann. Nach einem Exkurs in den Süden der Republik sind Sie seit vielen Jahren in Berlin. CMS seit 2005, dann HWW oder wie es mittlerweile heißt, seit 2018 Restrukturierungspartner. Aber ich glaube, besser können Sie das erklären. Sagen Sie einmal, wer sind Sie und was machen Sie bei RSP?
Vielen Dank. In Berlin bin ich seit Ende der 90er, also auch schon ewig her. Meine Frau ist Journalistin und deshalb waren wir erst in Bonn. Und als die Regierung umgezogen ist, bin ich mit meiner Frau sozusagen hinterher nach Berlin. Gefällt uns aber super hier und hier wollen wir auch gar nicht mehr weg. Es war so ein bisschen die Frage, was macht man eigentlich in Berlin? Ja, eine Stadt Ende der 90er, da war das ja alles noch im Umbruch. Und im Grunde gab es so ein bisschen Medien als Thema, aber eben auch Restrukturierung. Und das war ein Thema, das hat mich früh schon immer sehr interessiert. Ich hatte erst BWL studiert, genau, an der Berufsakademie beim Daimler. Fühlte mich dann viel zu jung, um beim Daimler-Konzern da einzusteigen und meinen 190er vor die Tür zu setzen und dann irgendwie da durchzustarten. Hab dann Jura studiert, hab das auch mit großem Spaß gemacht. Irgendwo habe ich aber für mich auch entdeckt, ich bin kein Jurist. Also ich bin nicht der Anwalt, sondern es war immer die Schnittstelle ein bisschen zwischen Jura und BWL. Und dann bin ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der Anlass war, zu diesem Thema Insolvenz, Sanierung, genau diese Schnittstelle gekommen und habe das im Referendariat gemacht und dann tatsächlich mein erster Job war bei Dröge in Düsseldorf, Restrukturierungsberatung. Und das war eigentlich genau das Feld, wo ich gesagt habe, Mensch, da bin ich zu Hause. Und das ist aus ganz vielen Gründen, sprechen wir vielleicht auch nachher noch drüber, eine sehr interessante, herausforderndes Umfeld. Nach einem kleinen Zwischenstep noch bei Leonard in Berlin als Insolvenzverwalter bin ich dann tatsächlich schon 2005 zur damals CMS, heute Restrukturierungspartner, gekommen. Und das ist genau der Bereich, wo ich mich zu Hause fühle. Es ist so dieses Viertel vor bis Viertel nach zwölf, Unternehmer in Krisensituationen, in schwierigen Situationen beraten, begleiten, zu gucken, dass man einen Weg aus diesem ganzen Schlamassel findet, wo man auch nochmal den Blick freilegen kann, eigentlich für das Geschäftsmodell, für das, was die besonders gut können und dann völlig frei von irgendwelchen Friktionen und Zwängen. Der Unternehmer hat ja immer einen sehr, sehr beschränkten Blick drauf und sagt, Mensch, der ist in seinen ganzen Schwierigkeiten verhaftet. Und da einen freien Blick zu haben und Wege aufzuzeigen, die man so in diesem täglichen Krisenmodus gar nicht mehr sieht, das finde ich eigentlich spannend.
Kommen wir zu Restrukturierungspartner. Zunächst einmal ist das ja kein neuer Player am Markt, wie man so schön sagt, sondern hervorgegangen sind Sie vor circa 3 Jahren aus der, ich hoffe, ich sage es richtig, Insolvenzverwalterkanzlei HWW. Was hat es damit auf sich?
Um Restrukturierungspartner zu verstehen, muss man vielleicht sogar noch weiter zurückgehen. Wir sind eine Berliner Pflanze, in den 70ern gegründet von unseren drei Gründern C. Chachi, M. Mackebrand und S. Salvers, nämlich als CMS. So sind wir bis weit in die Nullerjahre am Markt unterwegs gewesen. Eine kleine, feine kaufmännische und Managementberatung, eben mit einem deutlichen Krisenschwerpunkt. Ende der Nullerjahre war es eben so, da zeichnete sich das ESOG ab und wir haben für uns überlegt, wie positionieren wir uns, was ist die weitere Entwicklung. Wir hatten schon immer diesen Ansatz zu sagen, wir übernehmen auch Managementverantwortung, wir gehen ins Organ und gucken, dass wir das auch im Verfahren organisieren. Insofern war das ESOG und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, für uns eigentlich genau das Feld, wo wir hin wollten. Die Frage war, kriegen wir das oder machen wir das standalone? Oder dadurch, dass sich der gesamte Verwaltermarkt zu der Zeit auch natürlich perspektivisch geändert hat und die Verwalter auch viel stärker in diese vorinsolvenzliche Beratung reingegangen sind, ist das nicht vielleicht eine gute Chance, sich mit einem großen Verwalterbüro zusammenzutun und zu sagen, wir bringen eben die kaufmännische, die Sanierungs-, auch die vorinsolvenzliche Beratungsexpertise mit ein. Und da haben wir mit HWB den idealen Partner gefunden und haben dann unter dem Dach von HWB das toll umgesetzt und da für uns eine tolle Entwicklung gehabt. Wir haben als HWB-Gruppe, auch mit dem Zusammenschluss mit dem Büro von Ottmar Hermann in Frankfurt, immer mehr an Größe gewonnen und waren immer breiter und größer aufgestellt und haben für uns so ein bisschen, und das ist vielleicht dann das unternehmerische Herz irgendwie auch festgestellt und gesagt, von den Verwaltern wie auch von uns, von den Beratern, das ist eine Riesenorganisation. Das ist aber weiterhin auch die Legal Entity, die da 1975 gegründet wurde. Also insofern gibt es da ein sehr, sehr hohes Maß an Kontinuität. Ja, und dann war es für uns ein Punkt zu sagen, wenn wir jetzt eben das so verselbstständigen, was ist die Firmierung, mit der wir da am Markt auftreten? Und da haben wir gesagt, dann machen wir einfach unser Prinzip zur Marke. Ja, wir verstehen uns als Restrukturierer, wir sind Restrukturierer und wir haben einen sehr partnerschaftlichen Ansatz. Und insofern waren die Restrukturierungspartner gegründet.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, von Viertel vor 12 bis Viertel nach 12, das ist Ihr Spezialbereich. Was genau schließt das ein bei ASP?
Wir haben das tatsächlich in zwei grobe Bereiche unterteilt. Das ist nämlich einmal das Thema Restrukturierung, also Recovery. Das ist die konzeptionelle, aber auch die operativ-praktische Unterstützung und auch Umsetzung von Restrukturierungssituationen. Das geht los mit einem IBA, das geht los mit einem Sanierungskonzept, S6 oder BGH, welcher Facette auch immer. Klar, je näher man Richtung 12 Uhr kommt, das können dann auch mal die Prüfung von Insolvenzstatus, Zahlungs- und Fähigkeitsprüfung und umfassen. Über die 12 Uhr bleibt es inhaltlich das Gleiche, nämlich die Entwicklung eines und Umsetzung eines Restrukturierungskonzepts, dann eben im Kleid einer Eigenverwaltung, eines Schutzschirmverfahrens oder eben auch klassisch als Unterstützung in dem Regelverfahren durch die Betriebsfortführung, Entwicklung, Sanierungskonzepte. Daneben haben wir das Thema Corporate Finance, was bei uns im Wesentlichen Distressed M&A heißt. Also wir haben recht früh auch schon festgestellt, dass auch das Transaktionsgeschäft, also die Suche nach einem neuen Eigentümer, mit einer Facette in einer umfassenden Restrukturierung ist, haben uns deshalb überwiegend, muss man sagen, im Rahmen eines Verfahrens, aber auch vorinsolvenzlich dieses Themas angenommen und da auch echt einen eigenen Produktbereich, ein Produktfeld rausgemacht. Mhm. Sodass das Thema Distress M&A heute, wie gesagt, unter dem Dach Corporate Finance, dazu gehören auch Unternehmensbewertungen, dazu gehören Fairness Opinion und solche Themen, das da gebündelt. Dafür steht bei uns im Wesentlichen Werner Warthorst, der da auch den Bereich bei uns nochmal weiter mit professionalisiert hat. Aber das ist für uns und für unser Verständnis das Aufgabenfeld und das Themenfeld, um eine Restrukturierung in der Situation eben umfassend und professionell zu begleiten und zu beraten.
Ja, ich komme mal zu dem zweiten Punkt ganz kurz, weil auch wir tatsächlich immer häufiger Projekte mit M&A-Bezug sehen und machen wir tatsächlich ja mehr als nur Restrukturierung. Bei uns geht es um Strategie und Transformation, aber eine ganze Menge natürlich auch in der aktuellen Phase ist Restrukturierung immer wieder und immer häufiger mit M&A-Bezug. Welche Rolle spielt M&A und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert aus Ihrer Sicht?
M&A ist gar nicht mehr wegzudenken aus dem gesamten Prozess. Schon allein deshalb, weil natürlich die professionellen Gläubiger, aber auch insgesamt die Gläubigerschaft sagt, wir wollen wissen, dass wir hier das bestmögliche Ergebnis realisieren. Und das ist ja auch legitim. Also wir haben bei uns im Rahmen des Forum 270, ja, wie organisiere ich verantwortungsvoll, professionell eine Eigenverwaltung, auch das Thema Dual Track mit aufgenommen, weil es selbstverständlich, nach unserem Selbstverständnis, mit dazugehört. Das heißt, wenn ich die Überschrift, das Insolvenzverfahren als bestmögliche Befriedigungsmöglichkeit für die Gläubiger verstehe, dann ist natürlich der Altgesellschafter ein natürlicher Partner und hat eine wesentliche Rolle in dem ganzen Prozess und er kann auch derjenige sein, der am Ende des Tages über die Sanierung im Verfahren mit dem Unternehmen weiterarbeitet. Aber ich brauche einen Marktvergleich. Und insofern ist das Thema M&A als Scharnier und auch als gewisser Hygienefaktor in dem ganzen Prozedere, in dem ganzen Prozess zwingend erforderlich ist. Es ist natürlich eine Frage, wie ich dann damit umgehe. Es mag ja Geschäftsmodelle geben, wo eine breite Ansprache eher zu Schwierigkeiten im Geschäft führt oder wo ich Konstellationen habe und Positionen habe, die dazu führen, dass ich auf bestimmte Punkte besonders Rücksicht nehmen muss oder dass vielleicht Vermögenswerte in dritter Hand sind, die einfach zwingend zum Unternehmen dazu geführt werden müssen, dann brauche ich eine Bewertung, dann brauche ich diese Fairness-Opinion, ich brauche ein Market-Sounding und das sind eben alles Themen, die wir mit abdecken, wo ich ein sehr genaues Verständnis auch des Prozesses brauche, auch der Beweggründe auf Seiten der Gläubiger, um eben zu gucken, was ist hier die bestmögliche Lösung, die bestmögliche, ja, der bestmögliche Sanierungsweg.
Ja, würden Sie sagen, dass dann auch allgemein im Markt dort eine Professionalisierung stattgefunden hat in den vergangenen Jahren?
Unbedingt, unbedingt.
Denn auch Sie haben ja im Grunde einen separaten Bereich dafür geschaffen, um das so abzubilden, wie es heute erforderlich ist.
Also wir haben bei uns einen separaten Bereich dafür geschaffen. Wenn man sich zurückerinnert, das Thema M&A hat auch mit der Überschrift vor 15 Jahren so noch gar keine Rolle gespielt. Das war ein Thema, das hat der Verwalter mitorganisiert. Und ja, es gab im Wesentlichen diesen Prozess, aber man hat irgendwie ein paar Wettbewerber angesprochen und gefragt, Mensch, ich habe jetzt hier ein Unternehmen, wollt ihr das irgendwie mal mit angucken oder nicht? Und dann haben die gesagt, ja oder nein, und dann war es das auch. Ja. Aber in der Tiefe, in der Professionalisierung und in der Herangehensweise, in der Methodik, hat das einen Riesenschub gemacht, nicht jetzt nur bei Restrukturierungspartnern, sondern insgesamt am Markt. Es ist auch ein sehr transparenter Markt, was die Preisfindung angeht, was jetzt hier auf Seiten der Gläubiger, die im Wesentlichen das über den Gläubigerausschuss mitentscheiden, natürlich auch dazu geführt hat, dass da einfach jetzt neue Standards da sind, neue Herangehensweisen. Also das ist schon alles deutlich professioneller geworden und das tut dem Verfahren ja auch nur gut.
Ja, ich komme noch mal kurz zu Ihnen persönlich zurück, denn bei Ihnen gibt es ja tatsächlich auch hin und wieder Interim-Management-Tätigkeit. Wie viel Ihrer Zeit verbringen Sie in Interim-Rollen oder sogar in Organstellung?
Also für uns ist es eine logische Folgerung, wenn ich sage, ich bin für den Prozess verantwortlich und organisiere das hier. Natürlich kann ich das als Berater machen, aber gerade in so einer schwierigen Situation, wo auch häufig die Unternehmer ja überfordert sind, ja, das darf man nicht vergessen. Die kommen aus einer ganz anderen Phase. Die kommen, ja, die haben was aufgebaut, die haben vielleicht auch Unternehmen fortgeführt, kennen sich mit den Produkten, kennen sich mit dem Marktumfeld und, kennen sich gut aus, aber kommen jetzt plötzlich in ein Fahrwasser, wo Sachen passieren, die haben die noch nie erlebt. Und da braucht es jemanden, der an der Seite des Managements steht, der das Vertrauen auch der übrigen Partner genießt und der dann eben mit viel Erfahrung, aber so einer gewissen zupackenden Art auch sagt, komm, und jetzt, dann machen wir das auch so und jetzt setzen wir das mal um und realisieren das. Und insofern ist dieser Schritt für uns hin zu diesem CRO, wie das jetzt neudeutsch heißt, eigentlich nur eine logische Folge gewesen. Ja. Ich weiß, ich habe in dem ersten Sanierungsmanagement, damals noch modernes Sanierungsmanagement, einen Beitrag geschrieben, der hieß der Sanierungsgeschäftsführer. Mhm. Ja, heute wird da keiner mehr von sprechen. Alle sagen, das ist ein CRO Zero, oder CIO oder wie auch immer die alle heißen. Aber im Kern geht es darum, verantwortlich diese Verantwortung auch wahrzunehmen und das eben dann aus der Organstellung auch unmittelbar zu verantworten. Um auf Ihre Frage zu antworten, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe 50% bin hier als da im Organ unterwegs und die anderen 50% berate ich. Das ist ein fließender Übergang.
Ja, das kann sich sozusagen organisch, passt ganz gut zum Wort ja auch, aus den Case dann entwickeln, wenn es einfach inhaltlich hilfreich und notwendig ist. Ne?
Genau, genau. Und wenn das ein sinnvoller Schritt ist, dann kann man das auch genauso mit organisieren. Für die Eigenverwaltung, da würden wir schon immer genau gucken und sagen, ja, macht das hier Sinn und hilft es auch dem Fall? Also das ist ja kein Selbstzweck zu sagen, ich möchte möglichst viele Geschäftsführungsmandate hier sammeln, sondern es muss immer passen. Und man muss eben auch sehr genau gucken, wie ist die Konstellation und macht das hier Sinn, sowas aus einer Eigenverwaltung oder aus der Geschäftsführung raus zu begleiten? Oder erfordert der Fall vielleicht ganz klassisch einen Regelverwalter, ja, weil bestimmte Sachen irgendwie gar nicht anders organisiert werden können?
Ja, beim Blick auf Ihre Homepage fallen tatsächlich, wenn man sich die Referenzen anguckt, fallen einige bekannte B2C-Marken auf. Ich habe mir Woolworth, Dunkin' Donuts und Intersport einmal rausgeschrieben. Da sind aber auch B2B-Kunden dabei aus dem Automotive, Chemie, Dienstleistungsbereich, ziemlich breit. Von der Branchen- und Größenordnung der Kunden, gibt es einen Sweet Spot bei RSP, den Sie besonders gerne bearbeiten?
Also bei den Branchen kann man sagen, im Grunde alle, die ins Schlingern geraten können, um die kümmern wir uns gerne. Da hat sich jetzt, haben sich so ein paar Krisenbranchen natürlich rausentwickelt. Also Automotive, Sie haben es angesprochen, ist ein Riesenthema. Der Handel ist im Moment erheblich unter Druck. Reisetouristik, ganz großes Thema, was jetzt gerade unter diesen Lockdown-Pandemie-Bedingungen Thema ist. Eine Branche, die vorher gar nicht so im Fokus stand. Lange Jahre hatten wir viel mit Bäckereien weil ein erheblicher Konsolidierungsdruck war. Also insofern sind wir, ich würde es andersrum formulieren, wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir machen hier jetzt nur Renewables oder ausschließlich Handel. Wir sind da, was die Branchen angeht, recht weit und breit aufgestellt.
Das ist aber dann ja schon eine ganz schöne Spannbreite auch. Das heißt, da wird es Unterschiede geben, einfach die in der Natur der Größe bedingt sind. Wenn ich ein 20-Millionen-Unternehmen mit einem 500-Millionen-Unternehmen vergleiche, aus der Hüfte geschossen, was würden Sie sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen einem kleineren und einem Ihrer größten Kunden dann?
Also bei den kleineren Unternehmen ist es häufiger eine Unternehmerpersönlichkeit, die dahinter steht. Ja, also jemand, der das selber entwickelt hat. Und das finde ich total spannend, mit so einem durch so einen Prozess zu gehen.
Das
weil
der
auch selber Erkenntnisgewinn hat, der sagt, Mensch, weniger, also das habe ich so selber noch nicht gesehen und das ist super und genau so könnte man das machen. Natürlich ist der auch extrem kritisch, das ist ja auch sein Unternehmen. Ja, und der hinterfragt dreimal, was man macht und das bringt einen selber auch immer wieder an so eine Grenze und so eine Situation, wo man sagt, ist es eigentlich jetzt richtig? Und wenn ich die innere Überzeugung habe, ist auch, nee, da müssen wir jetzt durch und das Kamel muss hier durch das Nadelöhr, dann ist es eben so. Und wenn Sie den mitnehmen, dann haben Sie da auch jemanden fürs Leben sozusagen gewonnen. Ja. Also das finde ich eine sehr große Herausforderung und eine spannende Konstellation. Wenn es größer wird, und auch das beobachten wir, ist natürlich zunehmend internationaler. Also wenn ich das vergleiche mit vor 10 Jahren, bei uns ist wahrscheinlich mittlerweile in jedem zweiten Projekt gibt es irgendeinen angelsächsischen Gläubiger oder eine andere Konstellation. Natürlich Tochtergesellschaften im Ausland, auf der Management-Ebene Leute, die man mitnehmen muss oder ausländische Gesellschafter. Das ist noch mehr dieses ja, Stakeholder-Management und Beteiligte mit dahinter bringen. Denn am Ende des Tages, jede Sanierung wird ja nur gelingen, wenn ich alle Parteien hinter das gemeinsame Ziel versammle und gucke, dass ich diesen Prozess zum Erfolg bringe. Und das ist auch die Herausforderung an den Sanierer.
Ja. Ich kann mich tatsächlich mit dem Ersteren sehr gut identifizieren, auch der Schwierigkeit wahrscheinlich auf der Personenseite ja, zu akzeptieren, zu erkennen, dass es sich um eine Krise handelt. Was würden Sie sagen? Woran erkenne ich die Krise?
Ich glaube, es hängt vom Geschäftsmodell ab. Es hängt tatsächlich davon ab, was sind die relevanten Faktoren, was sind so Indikatoren und die können höchst unterschiedlich sein. Wir gucken immer, wie hoch ist unsere Innovationskraft. Also jetzt würde man sagen, bei der Beratung, was heißt eigentlich Innovationskraft? Wir messen, wie viel Geschäft wir machen mit Produkten, die wir vor 5 Jahren noch gar nicht hatten. Wir haben für uns auch festgestellt, wie erheblich wir an dem regulatorischen Rahmen hängen. Also wenn der Gesetzgeber sagt, die Insolvenzantragspflichten sind jetzt mal ausgesetzt, ob das richtig oder falsch ist, ob das auch richtig angewandt worden ist von den Unternehmern oder nicht, ist nochmal eine zweite Frage. Aber dass das einen erheblichen Einfluss hat auf unser Gesamtgeschäft und die Gesamtsituation, ist ja unbestritten. Also es gibt Wettbewerber, die mir erzählen, dass sie da in Kurzarbeit sind, weil einfach gar nicht mehr so viel Nachfrage ist, wo ich sage, boah, das ist ja Wahnsinn, was da im Markt passiert.
Und es ist sehr, sehr spezifisch, denke ich dann, ne? Wie Sie gerade gesagt haben auch.
Das ist total spezifisch. Wenn ich als Händler, um das mal ein ganz einfaches, plattes Beispiel zu machen, jetzt nur noch auf den reinen Analogverkauf und Vertrieb setze, ja, das wird so nicht funktionieren. Es gibt andere Absatzwege und Märkte, mit denen ich einfach beschäftigen muss. Ich muss meine Prozesse im Griff haben. Ich muss jetzt von den produzierenden Unternehmen gucken, was sind da Kundenbedürfnisse. Am Ende des Tages endet das alles bei der Frage am Point of Sale, ja, was ist der Kunde und was will mein Kunde und wie kann ich da die bestmögliche Leistungserbringung organisieren und hinbekommen.
Ich frage einmal nach, weil Sie ja selber auch sagen, Sie arbeiten von 15:45 bis 12:15. Der Kunde hätte sich ja auch schon um 11 Uhr an Sie wenden können. Das macht er aber nicht. Woran liegt das?
Also das liegt, glaube ich, in der Psyche der Menschen. Und das ist ja auch das Gute. Das ist ja für das Unternehmertum auch das Gute, dass einer dafür brennt und sagt, nee, und das machen wir hier nochmal und reißen das Ruder hoch und versuchen es nochmal. Das wird schon klappen. Ich kriege das irgendwie hin. Klar, die entwickeln dann auch alle so einen Tunnelblick und dann ist die Bank plötzlich die Bösen.
Tatsächlich ist es ja so, wir haben einige junge Hörer auch dabei. Von daher nehme ich einen Begriff mal raus oder Begriffspaare, die Sie auch schon häufiger jetzt erwähnt haben. Eigenverwaltung, Insolvenz, Schutzschirm, Staruk. In Anlehnung an Ihren Glossar und an Ihre FAQs, was nutze ich wann? Können Sie einmal Licht ins Dunkel bringen für unsere weniger erfahrenen Hörer?
Okay, ich hoffe mal, dass jetzt das, was wir im Glossar stehen haben, auch dem entspricht, was ich jetzt sage.
Schauen wir mal.
Aber naja, in der Tat, es gibt ja irgendwie eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie ich so eine Restrukturierung organisiere. Und ich hatte das eben schon mal gesagt, der außergerichtliche Weg ist eigentlich immer vorzuziehen, weil ich da einfach mehr Handlungsmöglichkeiten habe. Also jede Art von formalisiertem gerichtlichen Verfahren bringt Zwänge mit sich, hat eine Außenwirkung und führt zu rationalen, aber auch irrationalen Reaktionen von Marktpartnern. Deshalb würde ich immer versuchen zu gucken, dass ich außergerichtlich einen solchen Prozess organisiere. Und da muss ich schauen, dass ich die Beteiligten dahinter bringe. Auf Bankenseite gibt es Anforderungen, die ergeben sich aus den Mindestanforderungen jetzt fürs Risikomanagement. Dass ich da bestimmte Einschätzungen, Experteneinschätzungen habe. Sanierungskonzepte, IBRs sind da ein Stichwort. Wenn ich dann aber sehe, dass ich einen außergerichtlichen Sanierungsweg nicht finanzieren kann, zu hohe Risiken dabei habe oder andere Konstellationen es eben erfordern, weil Gelder nicht mehr bereitgestellt sind, weil ich in eine Zahlungsunfähigkeit oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit reinkomme, dann mag es ein sinnvoller Schritt sein zu sagen, ich gucke, dass ich eigenverwaltend mit Hilfe des Insolvenzordnung, des Insolvenzschutzes, den Restrukturierungsprozess weiter betreibe und umsetze. Das ist mal sozusagen die klassische Zweiteilung. Und da würde ich sagen, aus bestimmten Gründen, die im Wesentlichen in der Außenwirkung liegen, aber auch ein paar andere Vorteile, dass ich selbstbestimmter das organisieren kann, ist da die Eigenverwaltung einer Fremdverwaltung, also einem Regelverfahren vorzuziehen. Mhm. Der Gesetzgeber hat ja das vielleicht noch als Schlenker im Rahmen des ESOG gesagt, wir möchten, dass die Sanierungskultur sich auch insofern öffnet und verbessert, ja, das, was immer mitschwingt, wenn man sagt, ich mache ein Chapter 11-Verfahren in den USA, denen wird auf die Schulter geklopft, die sagen, ich habe so viel Erfahrung gemacht jetzt hier im Rahmen des Chapter 11, das ist echt, das schreibe ich in meinem Lebenslauf ganz oben hin, damit jeder sieht, dass ich das gemacht habe. In Deutschland würde ich das noch niemals auf die Rückseite schreiben, ja, weil alle sagen, oh Gott, der war pleite und das ist der bürgerliche Tod des Kaufmanns und. Das ist ausdrücklich gewünscht, dass die Unternehmen früher kommen. Dafür gab es die Eigenverwaltung. Das ist ein super Instrument, um da Dinge zu machen. Seit neuestem, 1. Januar, haben wir ein weiteres Instrument, das Staruk, ist ja in aller Munde. Letztlich kommt das aus Europa, weil man sagt, Mensch, wir müssen gucken, dass wir im Unternehmen hier auch eine Chance geben, außerhalb eines Insolvenzverfahrens die Restrukturierung zu organisieren. Und insbesondere, wenn es hier obstruierende Gläubiger gibt, wenn es also dieses gallische Dorf sozusagen, die sich da gegen alle anderen wehren, wenn es die gibt, die müssen wir einfangen. Und deshalb hat man diesen Restrukturierungsrahmen, mit dem wir uns ja schon seit etlichen Jahren beschäftigen, auf den Weg gebracht. Und das finden auch alle gut und das ist auch super, dass es so gekommen ist. Die Kommission verfolgt damit noch einen weiteren Zweck. Die sagt nämlich, wir wollen ein Instrument vorhalten, wo ich im Wesentlichen selbstbestimmt auch für kleinere Unternehmen Restrukturierungen organisieren kann. Das, was wir jetzt im Staruk in Gesetzesform haben, das muss man erstmal abwarten, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Meine Einschätzung im Moment, und wir haben jetzt wie Ende Februar. Das Gesetz gibt es seit 2 Monaten. Ich habe von einem Fall gehört, dass es mal angewandt worden ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle flächendeckend in das Staruk rennen und sagen, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Man wird sehen. Man wird sehen, wie das ankommt, wie das dann tatsächlich funktioniert. Wir haben das in verschiedenen Mandaten mit diskutiert und überlegt. Angewandt haben wir das jetzt bei uns noch nicht. Wir sind mal gespannt, was da rauskommt. Aber das ist im Grunde so die Bandbreite, die es da gibt. Also immer versuchen, das außergerichtlich hinzukriegen. Wenn es nicht mehr geht, dann ist die Eigenverwaltung da ein probates Mittel. Aber auch die Eigenverwaltung muss natürlich passen.
Ja. Jetzt hatten Sie vor einigen Wochen ein sehr erfolgreiches, sehr gutes Digital-Event. Ich glaube, mit Lukas Flöter als Gast unter anderem. Wie verändert sich die Marktansprache für Sie und auch andere Beratungen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass hängt auch so ein bisschen mit diesem ganzen Corona-Thema zusammen, ja, weil das dann schon nochmal so ein Boost war, so eine Beschleunigung gegeben hat. Und wir auch für uns festgestellt haben, dass es viele Bereiche gibt, wo Ansprachen oder Kommunikation sich verändert und eine viel höhere Affinität zu Digitalthemen da ist. Unser Geschäft lebt von der persönlichen Nähe. Unser Geschäft lebt da vom Austausch, vom Miteinander reden, auch abseits von Veranstaltungen. Aber dass man eigentlich eine Nähe herstellt und eine Nähe schafft. Das haben wir, glaube ich, im analogen Bereich sehr gut geschafft. Für uns, für RSP, auch als Marke und da auch als Plattform zu dienen, um Leute zusammenzubringen. Aber auch die Welt ändert sich. Corona ist jetzt vielleicht auch nur ein Brennglas, hat Dinge nach vorne gebracht, die auch so passiert wären. Ja. Und ich glaube, dass auch junge Unternehmer viel digital affiner sind und sich selber eben im Netz mit Themen beschäftigen und suchen und gucken, wer ist denn da und wen gibt es. Und das war bei uns, insofern sind es sozusagen zwei Beweggründe gewesen. Zum einen in diesen Corona-Zeiten, wo man sich nicht mehr treffen kann, zu sagen, dann lass uns doch ein Digital-Event organisieren und gucken, dass wir der Restrukturierung eine Bühne geben, wo die Nähe wiederhergestellt werden kann, die im Moment alle so schmerzlich vermissen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist da aber auch, digitalisierte Inhalte zu haben, die man auch verbreiten kann, wo man Anknüpfungspunkte schafft, damit Unternehmer auf einen aufmerksam werden und auch der Markt sieht, ey Mann, doch, guck mal, die beschäftigen sich da mit Themen und entwickeln Dinge weiter und sind da State of the Art, weil das ist auch für uns immer wieder Antrieb.
Ja. Wir nähern uns langsam dem Ende und ich habe dann gesagt, die Fragen werden etwas metaphysischer, aber gerade passt das sehr gut, weil wir über Veränderungen im Beratungsmarkt sprechen. Wie wird sich der Beratungsmarkt in Ihrem Bereich zukünftig entwickeln? Fragen Sie einen Ausblick.
Ich glaube, diese persönliche Nähe wird bleiben. Ja? Am Ende des Tages, wir verkaufen ein immaterielles Gut. Wir verkaufen Vertrauen. Und das ist auch singulär. Ja? Die Restrukturierung, die ich heute bei der ABC GmbH mache, die kann ich nicht noch ein zweites Mal machen. Ja? Das ist jetzt die Frage als Unternehmer, ist es derjenige, mit dem ich durch den Prozess durchgehen möchte? Und da brauche ich ein Bauchgefühl, da brauche ich irgendwie den Eindruck, dass ich das mit dem machen kann. Also insofern wird es diese persönliche Komponente weiter haben. Dieses Vertrauen steht da über allem. Die Prozesse werden aber auch deutlich komplexer. Ja, wir sehen, ich hatte das eben gesagt, zunehmend internationaler. Die Gesellschafter sind internationaler. Wir sind einfach dann auch in der Restrukturierung letztlich globalisiert aufgestellt. Englisch ist die ganz fast naheliegende Beratungssprache in einer Vielzahl der Fälle. Also vor 10 Jahren gab es mal irgendwie Exotenfälle, wo das auftauchte. Heute ist es absolut im Bereich M&A, in den Marktansprachen, sie brauchen dann Footprint, sie müssen irgendwie das global ansprechen, wird nicht nur um den Kirchturm entschieden. Das dritte Thema, Digitalisierung, die Inhalte, Prozesse, Abläufe, das wird was sein, das ist ja auch nicht mehr zurückzudrehen.
Ja. Spannend. Komplexere Projekte, internationaler Digitalisierung, aber Vertrauen als konstante Grundwährung. Das war ein gutes Fazit, Herr Dr. Weniger. Kurzweilig. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herr Kuhs, herzlichen Dank.
Beyond Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.